Am vergangenen Wochenende fuhr Max Verstappen noch auf der Nordschleife. Jetzt geht's am kommenden Wochenende schon wieder weiter mit der Formel 1 beim Großen Preis von Japan. Und wir haben für unsere Vorschau einen ganz besonderen Gast diesmal wieder dabei, nämlich Ralf Schumacher. Hallo Ralf.
Hallo.
Genau, und Ralf Bach ist natürlich auch dabei. Und ich habe noch den Auftrag von unserem Alex zu sagen, wenn ihr ein Abo abschließen wollt, dann macht das gerne jetzt. So, Ralf.
Ihr könnt aber auch lassen.
Ralf, ich habe mit der Nordschleife Max Verstappen angefangen. Verfolgst du sowas auch? Dein Sohn ist da ja auch gefahren. Wie findest du sowas grundsätzlich, wenn man auch als aktiver Formel-1-Fahrer sowas noch macht und dann ja auch fast gewinnt, sozusagen?
Ja, war ja eine tolle Zeit. Für ihn, tolles Wochenende. Macht es ja unheimlich viel Spaß, das Auto da ein Stück weiter nach vorne zu bringen. Nordschleife macht ihm Spaß. Von dem her, ich habe es bedingt durch meinen Sohn etwas verfolgt, dass der Mercedes da oben eine Bank ist, das weiß man auch. Und ich denke, dass mit der BOP, das ist ja immer sehr unterschiedlich, aber trotzdem, das muss man erstmal schaffen. Er war ja auch schneller als sein Teamkollegen die meiste Zeit, von dem her also große Anerkennung an der Stelle, weil das muss man erstmal machen.
Hat David dir auch irgendwas berichtet, wie es so war, Publikumsauflauf, wie es so ist, mit Max auf der Rennstrecke, auf der Nordschleife zu fahren?
Ehrlicherweise, weil natürlich David fährt ja für Ford und dementsprechend, nein, wir haben da, ich glaube, vielleicht haben sich auch schon die Leute daran gewöhnt, zumindest die anderen Fahrer, dass er da ist. Es geht ja nur das Gerücht so ein bisschen rum, dass der Verkehr auf Max besonders aufpasst. Das sieht man immer, wenn der Red Bull, der ist ja sehr auffällig, dass alle auf Seite fahren. Das ist natürlich ein großer Vorteil, aber ansonsten freut sich jeder, dass er da ist. Gibt der ganzen Sache ja mehr Aufmerksamkeit.
Ja. Wäre das für dich damals auch was gewesen? Oder auch heute vielleicht nochmal?
Nein. Also Nordschleife, habe ich ja gesagt, das ist nicht meins aus verschiedensten Gründen, aber ich habe großen Respekt vor allen, die das da machen, weil wenn man die Zeiten heute sieht, da muss man sagen, sind die Dinger echt schnell und das war damals ja schneller als die DTM, die dann entschieden hat, wir hören auf hier auf der Nordschleife, weil es einfach zu gefährlich ist bei den Geschwindigkeiten. Natürlich hat man viel geändert, Zäune gesetzt und so weiter. Aber aufgrund der verschiedensten Autos, die da so fahren, muss ich ganz ehrlich sagen, wäre es jetzt nichts für mich. Was wahrscheinlich mal Spaß macht, ist, wenn nur GT3s fahren würden. Aber dann, ehrlicherweise, wenn da nur 20 Autos fahren wie in der DTM, verlieren die sich wahrscheinlich auf der Strecke.
Ja, Max Verstappen hatte ja nun auch gesagt, endlich kann er mal wieder richtig Vollgas fahren auf der Nordschleife, anders als in der Formel 1. Also er konnte sich die Bemerkung auch nicht verkneifen. Du hast ihn ja so ein bisschen dafür kritisiert, dass er sich vielleicht nicht gut genug auf die Formel 1 im Moment konzentriert, dass er so ein bisschen negativ drauf ist angesichts der neuen Regeln. Wie hättest du das denn damals als Fahrer gesehen, wenn du in einer ähnlichen Situation gewesen wärst? Kannst du ihn da zumindest ein bisschen verstehen oder siehst du das komplett anders? Kann ja auch sein.
Na gut, also erstmal war ich natürlich nicht sehr erfolgreich wie er, aber natürlich hatte ich ja auch meine Meinung zu Themen und war da auch relativ, sage ich mal, klar in meiner Meinung. Würde das heute allerdings anders sehen, weil man halt ja grundsätzlich mal so 20 Jahre oder mehr als 20 Jahre später die Dinge vielleicht ein bisschen anders sieht. Und das ist so etwas, glaube ich, fehlt Max Verstappen, jemanden an seiner Seite zu haben, der ihm da so ein bisschen noch mehr Ratschläge gibt und quasi zu seinem Glück zwingt. Ich finde, man kann das erklären. Man soll das auch erklären, jeder soll eine Meinung haben. Ich bin halt nur der Meinung, was weiß ich, Mario Kart und ich habe jetzt meinen Simulator abgestellt, weil ich übe jetzt da und suche die Pilze oder was auch immer da. Ich meine, das ist auf der einen Seite ist das lustig, auf der anderen Seite natürlich hat die Formel 1 realisiert, da gibt es ein kleines Thema, da gibt es ein Problem, da müssen wir ran. Und ich finde, das ist hier das Wichtige. Und da die Bereitschaft da ist, muss man an dem Punkt auch mal Stopp machen. Dann muss ich mich auch nicht hinsetzen und sagen, ja, ich freue mich jetzt schon auf die Nordschleife. Das ist besser als in Formel 1. Also ich meine, das ist natürlich überzogen. Das kann man mal machen, aber man muss dann irgendwann auch ein Ende finden, aus meiner Sicht zumindest.
Ja, du hast gesagt, die Formel 1 hat realisiert, dass sie ein kleines Problem hat. Du warst ja nun auch schon vor Ort. Wie wirkt das dann live vor Ort? Merkt man das, dass die Autos dann ab einer gewissen Geschwindigkeit vom Vollgas runtergehen oder ist das alles gar nicht so schlimm?
Naja, ich finde es schon, dass das natürlich jetzt im Verhältnis zu früher, klar, der Fahrer rollt wahrscheinlich 20, 30 km/h langsamer jetzt in die Kurven rein und da spricht man gefühlt von Rollen. Das kann man sich als Autonormalverbraucher nicht vorstellen. Das ist natürlich ein Unterschied wie Tag und Nacht. Deshalb hilft es Fahrern, die ja, vielleicht sogar eher Stress haben, mit Spätbremsen in die Kurve schnell reinfahren, die das einfach unter Druck setzt. Den Fahrern hilft sowas. Aber natürlich Klassefahrer wie jetzt Max Verstappen, der kann halt seine Vorteile dann nicht ausspielen und das nervt ihn. Und ich muss ganz ehrlich sagen, er hat ja einen Punkt. Also wir wollen ja den schnellsten Rennfahrer, nicht den besten Elektroingenieur finden. Darum geht es ja, halt, der soll ja am Ende den Pokal bekommen und dementsprechend ja. Aber ich sage es nochmal mit Maß und Ziel. Und vor allem, wir sind ja eine große Familie und da inkludiere ich natürlich uns Journalisten auch. Das heißt, man sollte Kritik üben, man sollte klar sein, man sollte auch die Dinge analysieren dürfen, aber natürlich nur bis zu einem gewissen Punkt, weil ich meine, am Ende wollen wir alle, dass es erfolgreich ist, dass die Zuschauer es mögen, dass Interesse da ist und deshalb immer die Balance halten.
Ich würde auch noch gerne was fragen, wenn es in Ordnung ist. Und zwar, ja, du hast ja auch gesagt, dass man aufpassen muss, dass man am Ende dass der Elektroingenieur nicht zu sehr im Fokus steht. Die Formel 1 hat ja selbst gesagt, sie wollen das erstmal ein paar Rennen überprüfen. Jetzt war China besser, jetzt haben sie das ja rausgezögert bis nach Miami, wollen sich das anschauen. Hoffst du dir da, dass man da irgendwas von der technischen Seite ändert? Kann die Formel 1 mit 50-50 Verbrenner Elektro überhaupt rennsportlerfahrerisch funktionieren?
Ja, ich sag mal so, der Zuschauer sieht natürlich mehr Überholmanöver. In dem ist ja auch ziemlich egal, ob es ein Alonso sagt, der Koch könnte jetzt das Auto fahren oder wer auch immer. Aber trotzdem, ich glaube, es ist zu viel. Und man merkt es daran, wenn die Kamera aufs Lenkrad schaltet und am Ende der Geraden geht auf einmal der Motor zurück und dann wird wieder umgeschnitten, dass man ja nicht sieht, dass der Vollgas gibt, aber die kmh dann zurückwandern um 40 oder 50 kmh. Also da sieht man ja, dass die Formel 1 erkennt, dass es ein Problem hat. Das Problem zu lösen würde natürlich, wie du schon gesagt hast, das Elektroanteil reduzieren, geht aber dann nur auch, wenn man mehr konventionelle Power hat, also vom Verbrenner. Und das ist Haltbarkeit. Und ich habe gehört, zumindest im Hintergrund, dass da Pläne laufen, dass sich dafür nächstes Jahr was Gravierendes ändert, dass man das Verhältnis wieder ändert auf, keine Ahnung, im Optimalfall 70-30, aber in die Richtung.
Ja, vollkommen richtig. So, nun ist Max, um nochmal auf ihn zu sprechen zu kommen, im Mercedes ja schon auf der Nordschleife gefahren. Kamen auch heute direkt, soll ich sagen, wieder neue Aussagen von englischen Experten raus, Damon Hill und auch Johnny Herbert, die gesagt haben, für sie ist es eigentlich mehr oder weniger klar, dass Verstappen nächstes Jahr zu Mercedes wechseln wird und dass George Russell seinen Platz räumen muss. Wie siehst du diese ganze Situation? Ist das für dich auch so klar?
Also für mich ist gar nicht klar und ich Max Verstappen hat ja mal geäußert, dass er in Rente gehen möchte mit Red Bull im Optimalfall und ich würde fast bezweifeln, dass Mercedes noch allzu großes Interesse hat. Bei Mercedes hat man jetzt in Kimi Antonelli die Zukunft und Toto Wolff hat er jetzt wieder, wenn man es so sagen darf, das schnellste Auto. Das heißt, er hat ja immer gesagt, am Ende der Fahrer soll fahren, wir stimmen das Auto ab, wir müssen nur das beste Auto bauen. Und ganz nebenbei ist er noch die günstigste Option. Ich meine, Max Verstappen und Kimi Antonelli, glaube ich, müssen wir uns nicht darüber unterhalten, dass die Personalie finanziell ein Riesenunterschied ist, auch zu George Russell. Das heißt, ich glaube, dass Max sowieso nicht das sinkende Schiff verlassen wird. Ich glaube, dass man versuchen wird, jetzt wieder Personal aufzubauen. Wer weiß, vielleicht kommt sogar Jonathan Wheatley dahin zurück, weil im Moment brauchen wir ja wieder gute Leute. Also von dem her, nein, ich glaube nicht, dass er bei Mercedes ist. Nichts.
Ja, dann hast du jetzt ja schon die perfekte Überleitung gemacht, nämlich zu Audi, wo es den großen Knall gab. Ja, hat dich das ähnlich überrascht wie die meisten anderen auch?
Ja, es hat mich natürlich überrascht. Es war klar, dass weder der eine noch der andere sich ausgesucht haben. Das heißt, Jonathan Wheatley und Mattia Binotto. Das war ja zu verschiedenen Zeitpunkten. Und ich würde mal sagen, da gab es wahrscheinlich Kompetenzgerangel zwischen den beiden. Und das ist natürlich, da hat jetzt Jonathan Wheatley, der natürlich auch eine Position drunter war, vermute ich, fast den Kürzeren gezogen. Aber natürlich, ich habe es woanders gelesen, dann sagt man ja, der Standort Schweiz, die Engländer, vor allem die Familien wollen nicht rüber. Also das ist definitiv ein Nachteil. Ich glaube aber nicht, dass Jonathan Wheatley jetzt da freiwillig gegangen ist, sondern da waren einfach die Animositäten zu groß. Und ich muss sagen, es ist ja genug da. Also er könnte ja theoretisch wirklich zu Aston Martin. Ich habe sogar mal gesponnen, warum nicht eigentlich zurück, da wo für ihn die Reise begonnen hat, zu Flavio Briatore, also zu Alpine, Renault, die ja auch auf der Suche sind. Also da gibt es ja genug Möglichkeiten, nicht nur Aston Martin.
Was glaubst du denn, wird das jetzt für Audi bedeuten? War ja nun auch gewisse Unruhe. Ist es jetzt positiv grundsätzlich, weil es eine Chance dann auch ist, dass Mattia Binotto alleine das Team führen kann? Oder ist das schon wieder eine Unruhe her zu viel?
Also grundsätzlich hat man bei Audi ein bisschen das Gefühl, dass man es da echt noch zu sehr mit Personal verstrickt, wobei Aston Martin ja ähnlich, aber da können wir später zu kommen. Dementsprechend glaube ich, das ist ein Nachteil. Wenn es aber jetzt nur Jonathan Wheatley ist und der nicht wieder gute Leute mitnimmt, dann kann ich, glaube ich, schon, dass Mattia Binotto mit seiner Erfahrung und dem, was er bei Ferrari gemacht hat, durchaus die Lücke schließen kann. Ich warne nur davor, Mattia Binotto ist natürlich eigentlich in seinem Leben nur in Italien gewesen, nur bei Ferrari. Deshalb bin ich jetzt mal gespannt, wenn er das alleine entscheidet, wen er da wirklich holt. Ob dann nicht nachher halb das ausgemusterte Maranello auf einmal in Hinwil sitzt. Und dann weiß ich auch nicht, ob sich Audi dann gefallen tut, weil scheinbar, also nach jetzigem Stand, muss das Auto sehr gut sein, was man so hört. Allerdings, ich weiß, Audi wird das nicht gerne hören, aber scheinbar der Motor nicht ganz so stark, wie er sein soll.
Okay, was wäre denn eigentlich schlimmer heutzutage, wenn der Motor nicht so gut ist oder wenn das Chassis nicht so gut ist? Was kann man schneller beheben?
Naja, also wenn man sieht, bei McLaren, dann muss man schon sagen, hilft beides nicht, und ich glaube, dass die Effizienz des Autos deutlich entscheidender geworden ist, weil natürlich die Gesamtleistung in Kombination, also Verbrenner und Elektro, jetzt noch mal mehr darauf aus ist, dass das Auto effizienter ist, also weniger Widerstand hat. Das hat ja Mercedes in diesem Jahr, das kann man ja auch den Straightline Speed sehen und so, haben wirklich auf Abtrieb verzichtet, um dem Motor zu helfen. Ich glaube, deshalb ist das sehr, sehr wichtig. Und natürlich, das Kernthema der Stunde ist Gewichtslimit. Ich meine, der sogenannte, manche nennen ihn ja Fat Bull, das hört sich jetzt ja unverschämt an, aber der Red Bull ist einfach zu schwer, scheinbar um nicht nur 10, sondern annähernd 20 Kilo, wie jetzt ein Foto gezeigt hat. Mhm. Also auch hier Williams, annähernd 30 Kilo. Also das sind natürlich Zahlen, da kann ich auch mit dem Traktor fahren im Verhältnis. Da habe ich natürlich bei 10 Kilo 3/10 im Schnitt gar keine Chance.
Ja, ja. Ralf Bach, unser anderer Ralf sozusagen, ist ja relativ kritisch, was Audi angeht. Wie bewertest du denn die ersten beiden Rennen jetzt so? Immerhin 9. Platz rausgesprungen, gleich im ersten Rennen in den Punkten gelandet, allerdings auch nur 50% Startquote. Wie bewertest du es?
Also ich muss sagen, natürlich gab es Vergleiche in der Vergangenheit, als ich selber gefahren bin. Wir haben es aufs Podest geschafft, aber waren andere Zeiten und vielleicht waren wir auch besser vorbereitet oder die Elektronik ist komplexer heute. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, Williams war als Team vielleicht auch vom Start her ein Stück besser, als Sauber das war von der Struktur her. Also es ist jetzt, am Anfang sah es sympathischer besser aus, als es ist, muss ich sagen. Also man muss jetzt bei Audi gucken, dass man eben das Thema in den Griff kriegt. Ich finde auch Kommunikation desaströs. Also man versucht, die Dinge zu umschiffen, man benennt sie nicht und das kostet Vertrauen. Und natürlich aus unserer Sicht, journalistischer Sicht oder Kommentatorensicht, wie auch immer, will man natürlich wissen, was da los ist. Und dann spekuliert man halt. Und ich glaube, da tut sich Audi keinen Gefallen, weil es würde jeder akzeptieren, wenn Audi sagen würde, ja, wir sind neu. Das Problem haben wir. Wir brauchen Zeitraum X. Bis dahin haben wir das geregelt. Dann, glaube ich, wären Sie besser beraten.
Mhm. Ralf Bach? Ja, gerne Ralf Bach.
Ja, ich bin kritisch, aber ich versuche objektiv zu sein. Es ist Augenwischerei zu sagen, das Team ist neu, der Name ist neu. Seit Andy Seidel damals das Projekt leiten sollte, hat er McLaren-Ingenieure, andere Top-Leute nach Hinwil geholt. Das heißt, eigentlich ist das Team schon 4 Jahre alt. Die Vorbereitung läuft. Die Kernkompetenz eines deutschen Automobilherstellers sollte genau diese Hybridformel sein. Deshalb erwarte ich viel von Audi. Und du hast es ja gesagt, 2 Autos von 4 konnten nur starten. Der 9. Platz von Bortoletto kam auch nur zustande, weil andere ausgefallen sind. Also ich erwarte da schon mehr. Ich will, dass die jetzt zeigen im Jahr, dass sie Entwicklungspotenzial haben. Diese ganzen, ich sag mal, politischen Personalprobleme in den Griff kriegen und am Ende des Jahres 5. werden. Das ist das Mindeste, was ich erwarte.
Ja, du hast eben nochmal angesprochen, auch was ein deutscher Premium-Hersteller leisten muss. Jetzt ist ja der Formel-E-Chef Alejandro Agag auch mit, einer Aussage in die Öffentlichkeit getreten, dass er nämlich glaubt, dass Toto Wolff die Formel 1 in das Hybrid-Reglement gezwungen hat, nachdem er gesehen hat, was Mercedes in der Formel E schon alles konnte und was es da für Möglichkeiten gibt. Ralf Schumacher in diesem Fall wieder. Kannst du dir vorstellen, dass, ja, wie soll ich sagen, dass das tatsächlich so gewesen ist oder dass zumindest Mercedes aktuell profitiert von ihrem Weltmeistertitel, den sie ja sogar in der Formel E geholt haben?
Ja gut, aber der Sinn, also erstmal hat Mercedes oder Toto Wolff ja nichts mit Mercedes zu tun. Das darf man ja so schon mal attestieren. Also Toto Wolff ist Unternehmer, selbstständig und hat mit der Motorenentscheidung überhaupt gar nichts zu tun. Also wenn überhaupt in diesen Meetings wird er vielleicht dann genau das auch mitverfolgen, was man bei Mercedes glaubt und welche Richtung man technisch gehen muss. Finanziell macht das alles gar keinen Sinn, weil eigentlich wäre jeder am liebsten da geblieben, wo er war mit dem Motor. Man hat jetzt nur diese komplette Null-Neuentwicklung gemacht, um Audi, respektive dem Volkswagen-Konzern, da eine Möglichkeit zu geben, der natürlich gesagt hat, wir haben alle so einen Vorsprung, wir müssen alles radikal ändern, ansonsten haben wir keine Chance. Und das hat viel, viel Geld gekostet, wie schon mal. Ich meine, wir haben die Diskussion ja schon mit der ersten Hybridstufe gehabt. Jetzt muss man sagen, dieses Reglement wurde entschieden, als jeder von Batterie und Sustainability gesprochen hat. Auch das entspricht natürlich der Wahrheit. Wir alle waren da so gepolt und heute sind wir wieder ein Stück weiter. Synthetische Kraftstoffe, dass man ja fast sagen könnte, ja, vielleicht war es keine gute Entscheidung. Aber ich glaube nicht, dass sie von Toto Wolff war, sondern es war, alle wollten unbedingt den Volkswagen-Konzern der Formel 1 haben, was ja auch Sinn macht.
Ja, ja. Einen Erfolg, den Toto in jedem Fall auch dieses Jahr errungen hat sozusagen, ist, dass es sich ausgezahlt hat, Kimi Antonelli so früh auch in den Mercedes-Junior-Kader zu holen. Du kennst Kimi auch aus seiner Zeit bei dir im Team. War das damals schon absehbar, wie gut der Junge sein würde?
Also bei mir im Team war er nicht. Er ist damals, aber da war er wirklich 11 Jahre alt, bei Toni Kart im Werksteam. Und da habe ich ihn halt oft gesehen, bis dann Toto Wolff ihn dort weggeholt hat, weil Toni Kart ist offiziell Ferrari-Nachwuchskader und Team, sage ich mal. Und dann musste er dann damals woanders hin. Dann hatte ich ihn fairerweise ein bisschen aus den Augen verloren. Da war er ja bei Nico Rosberg im Kart-Team. Oder zumindest Nico hat den Namen hergegeben. Ich weiß nicht, ob es wirklich macht. Müsste man ihn fragen. Und dementsprechend, war das klar. Der Weg war natürlich sehr gerade, sehr kurz. Ne? Man hat ja nur die Euro-Formula, nicht Euro-Formula, wie heißt es noch gleich, die Renault-Klasse, jetzt fällt mir der Name nicht ein, aber egal. Ja. Das zwischen Formel 4 und Formel 3 ist es auf
Regional,
jeden Fall.
Formula Regional.
Genau, Formula Regional. Da ist er gefahren, ein Jahr, und dann ist er direkt in die Formel 2. Das war natürlich ein großes Wagnis, aber gut, auf der anderen Seite auch Max Verstappen ist ja relativ kurzfristig dann über die Formel 3 rein.
Kann er jetzt George Russell tatsächlich schon auch über eine ganze Saison herausfordern? Glaubst du, der hat WM-Chancen, Kimi?
Ich glaube schon. Ich glaube, dass man auch an George Reaktion konnte man erkennen, dass er alles andere als happy war auf dem Podest. Ist ja klar, wenn dann der Kleine kommt. Und es vor allem auch was mich so fasziniert hat, war die kritische Phase nach den Restarts, wo der Mercedes offensichtlich deutlich länger braucht, um die Reifen auf Temperatur zu bekommen als der Ferrari. Und da war er einfach besser. Da hat George Russell das Nachsehen gehabt, hat es nicht geschafft, vorbeizukommen, musste sich noch verteidigen. Also von dem her muss man sagen, Hut ab. Ich habe ja von Anfang an gesagt, aus irgendeinem Grund habe ich das Gefühl, dass er um die WM fahren kann. Und das hofft man natürlich nur, dass er nicht zu viele Fehler macht. Auch das wäre jetzt nichts Ungewöhnliches für so einen jungen Mann.
Wie wichtig ist jetzt auch, dass so jemand wie Kimi praktisch in der Formel 1 zum neuen Star reift? Man hört ja jetzt auch schon Gerüchte oder Aussagen von Piero Ferrari auch, der ihn sich auch im Ferrari vorstellen könnte. Ja, kommt da gerade ein ganz neues Thema nach Max Verstappen, der ja zuletzt der große Hero sozusagen war, jetzt der neue italienische Held, der gebacken wird?
Ja, also ich meine, wenn man da so drüber spricht, tut es mir natürlich erstmal leid, dass wir gar keinen Deutschen in Aussicht haben, außer jetzt mal Nico Hülkenberg bei uns. Aber sieht im Moment so aus und ich glaube, dass er natürlich irgendwann dann auch mal im Ferrari sitzen sollte eventuell, wenn er wirklich sich so weiterentwickelt, wäre das ja ein Traum für die Italiener. Da würde ja wahrscheinlich ohne Ostern und Weihnachten auf einen Tag fallen, wenn Italiener mal wieder einen Ferrari gewinnen. Ich glaube, da wird er sofort beim Papst eingeladen, auch wenn der amerikanisch ist. Also von dem her, ja, irgendwann in ferner Zukunft wird es passieren. Was er macht, wie gesagt, ist schön. Eine Nation wartet wieder hungrig, so wie es bei Max war, der Holländer, der auf einmal die Formel 1 dominiert und immer noch zu einem gewissen Punkt. Und deshalb, ja, das macht natürlich was mit dem Land.
Ja, kommen wir nochmal zu Ferrari. Im Moment in der Formel 1 zweite Kraft. Glaubst du, dass Ferrari über die Saison hinweg Mercedes tatsächlich Paroli bieten und die Formel 1 spannend machen kann? Vielleicht auch gerade dann ab dem Zeitraum, ich glaube, Juni ist es ja, wenn dann der Motortrick verboten wird?
Ich glaube, dass Mercedes immer noch Reserven hat, auch mit oder ohne diesen Motortrick. Trotzdem muss man sagen, dass Ferrari im Rennen näher dabei ist, weil Ferrari hat einfach vom Motor her, sagen wir mal, länger, aber das war im letzten Jahr auch schon mit dem alten Motorreglement, einfach länger mit mehr Leistung fahren kann, offensichtlich bei gleicher Haltbarkeit. Das hilft natürlich, gar keine Frage. Und deshalb, jetzt wo auch beide Teamkollegen sich wohlfühlen auf dem Auto, auch Lewis Hamilton seinen Beitrag zur Entwicklung leisten kann, glaube ich schon, dass Ferrari, dass das noch spannender wird, als gedacht, als zumindest mal bei den ersten Testfahrten gedacht. Drumherum wird es schwer. Red Bull, glaube ich, da gibt es, die werden motorseitig, ist das so lala, ist gut, aber da ist natürlich auch Bedarf. Aber das Auto ist, gelinde gesagt, eine Katastrophe. Vielleicht sollte man sich beim Junior-Team das Auto mal holen, weil ich glaube, damit wäre Max deutlich schneller.
Uiuiui, ja. Das ist natürlich heftig. Du hast jetzt auch schon Lewis Hamilton angesprochen, der mit Charles Leclerc sozusagen wieder mithalten kann. Leclerc hatte sich ja nach dem Qualifying von China auch schon darüber beschwert, dass man heutzutage gar nicht mehr so richtig am Limit eben fahren muss und dass ihm damit natürlich auch Chancen geraubt werden, den Unterschied zu machen. Siehst du das ähnlich oder hat Lewis Hamilton plötzlich wieder den Stein der Weisen gefunden und weiß einfach wieder, wie das Autofahren geht?
Also erstmal glaube ich, dass diese Art Auto ohne Ground-Effekt unter Boden Lewis Hamilton besser liegen. Und das eben angesprochene Roll and Coast, Lift and Coast, erübrigt natürlich das große Problem, was er im letzten Jahr hatte. Das heißt, dieses Reinfahren, Spätbremsen, das koordinierte Spätbremsen und Einlenken in die Kurve, da hat er ja immer große Probleme gehabt beim Ferrari, da war er nie happy. Und das ist natürlich jetzt deutlich, ich würde nicht sagen einfacher geworden, aber anders geworden. Das heißt, diese zwei Faktoren spielen da rein und deshalb ist er wieder dabei.
Gut, dann kommen wir noch zu dem Sorgenkind, das hast du vorhin auch schon angesprochen, Aston Martin. Ausgerechnet jetzt geht's nach Japan. Wie sehr brennt da der Baum?
Naja, also ich glaube von 1 bis 10 auf jeden Fall eine 20. Vor allem, wenn man die Pressekonferenz mal genau verfolgt hat. Also für Adrian Newey war das ja schon eine Eruption, weil er mal jetzt, glaube ich, auch genervt war. So, die Vibrationen kommen angeblich von der Fehlkonstruktion. Dieses Gerücht gab es ja. So, ich meine, klar, dass ein Auto nicht vibrieren kann, ist auch klar. Also es sind ja immer bewegliche Teile. Honda ist ratlos. Honda war im Übrigen im letzten Jahr, so hatte ich das jetzt auch mitbekommen, schon nicht mehr gut genug. Deshalb ist Max auch meistens mit den kleinen Flügeln gefahren, um irgendwie das zu kompensieren. Und er konnte das vom Talent her, die anderen eher nicht. Und das wusste man natürlich bei Aston Martin auch nicht. Ist ja klar, ich meine, so eine Information wird man noch nicht kriegen. Trotzdem ist es ein bisschen enttäuschend, dass man sich nicht vergewissert hat, wer dann überhaupt diesen Motor baut, bevor man den Vertrag unterschrieben hat. Dann kann man jetzt wieder sagen, wenn natürlich jemand aus der Modebranche ein Formel-1-Team leitet, der wird dann auch nicht alles wissen. Und vielleicht ist das dann auch ein bisschen viel für Lawrence Stroll gewesen oder hat sich nicht auf seine Berater verlassen, in dem Fall Andy Cowell, der ja für sowas prädestiniert wäre.
Ja. Ralf Bach, du kannst fragen.
Ralf, du hast ja viel Erfahrung jetzt, auch was Menschenführung betrifft, was man braucht, um ein Team zu führen, Menschen zu fangen. Ist da, du hast gesagt, der Modezar Stroll der Richtige? Ich habe gehört, er ist sehr emotional. Wenn er schlecht geschlafen hat, sagen mir Leute, schmeißt er Leute raus, deshalb geht er nicht hin. Wie bewertest du ihn als Spitze des Teams? Kann er Menschen einfangen, kann er motivieren oder ist er fehl am Platz?
Naja, also erstmal muss ich sagen, finde ich es ja toll, wenn solche Unternehmer diesen Weg gehen und so ein Risiko eingehen, so viel Geld zu investieren in einen Sportart wie der Formel 1. Natürlich war da zu erwarten, dass das Team, dass man sein Geld vermehren kann, wenn man es halbwegs angeht. Im Grunde hat er ja auch die richtigen Ideen, gute Leute wegzunehmen von den Teams. Aber ich glaube, dann fehlt es ihm an der Umsetzung. Bernie Ecclestone hat es auch gesagt, man kann den Erfolg nicht kaufen. Besser gesagt, im Fußball würde man sagen, wenn ich jetzt alle Topstars zusammen in eine Mannschaft stecke, werde ich wahrscheinlich immer noch nicht gewinnen, weil jeder sein eigenes Ego hat und keiner dem anderen helfen will, respektive das Teamgefüge eben nicht da ist. Und jetzt schlage ich wieder die Brücke zu Stroll. Ich glaube, dass er in seiner Welt, in seinem Businessleben bis jetzt immer nur den Weg nach vorne kannte. Und natürlich beim normalen Business ist das so. Du funktionierst, ja, wenn nicht, kommt der Nächste. Ja. In der Formel 1 ist natürlich die Beständigkeit das Wichtige und die emotionale Komponente, die familiäre Komponente. Ich meine, diese Menschen verbringen ja mehr Zeit mit dem Team als mit der eigenen Familie. Das heißt, die müssen dann über die Maße hinaus motiviert sein, am besten abends noch die Themen mit ins Bett nehmen. Und wenn ich natürlich dann einen Chef habe, der so ist wie Lawrence Stroll, der sicherlich auch nette Seiten hat, aber dann auch wieder komplett der knallharte Geschäftsmann ist, dann vermute ich, wird das schwer. Und ich meine, da gibt es ja eine lange Liste an Leuten, die gekommen und gegangen sind. Und das ist natürlich Kryptonit für den Erfolg in der Formel 1. Also da könnte man sagen, fehlt ihm wahrscheinlich der Einblick. Ich würde gar nicht sagen, die menschliche Komponente, weil wenn er so an seinem Sohn vorbeigeht und so, ich kenne ihn ja auch, also habe ihn mal besser gekannt. Es ist ja kein unsympathischer Mensch, aber ist halt, deshalb sage ich, ich glaube, da fehlt ihm der Einblick in die Formel 1, dass das viel wichtiger ist manchmal als immer ad hoc eine Entscheidung zu treffen und vielleicht jemanden zu haben, der einen Ticken besser sein könnte, der sich aber wieder 3 Jahre einfügen muss oder einfügen.
Wenn du dir das jetzt anguckst, dass jemand wie Alex Albon da eigentlich ja immer ein sehr netter Mensch ist, plötzlich am Funk terrible schreit. Wie schlimm ist die Situation da mittlerweile?
Ja, ich persönlich, ich mag James Fowles eigentlich sehr gerne. Muss aber sagen, man hat natürlich die Erwartungen waren andere nach dem letzten Jahr mit Carlos Sainz, der das Team ja irgendwie auch mit nach vorne getragen hat, der seinen Input gegeben hat. Dann muss man einfach sagen, das ist nicht ausreichend, dann kann ich nicht spät zum Test kommen, Crashtest so verlieren, dass ich das Auto so bauen muss wie so ein Mini-Panzer, dass ich fast 30 Kilo Übergewicht habe. Das ist nicht gut genug. Also ich würde mich nicht wundern, ich glaube, er hat eine harte Zeit. Ich glaube, dass seine Investoren Ergebnisse wollen. Also ich bin mal gespannt. Ich möchte nicht in seine Haut stecken. Ich glaube, dass seine Personalie auch auf dem Prüfstand steht.
Hm. Wer hat dich denn in den ersten 2 Rennen des Jahres sonst, unabhängig von all denen, über die wir schon gesprochen haben, positiv überrascht?
Also ich muss sagen, Haas. Den hatte ich wirklich deutlich weniger zugetraut in dieser kleinen Truppe. Einmal alles auf links gedreht, ganz neues Reglement, da wieder so rauszukommen, so stark rauszukommen. Also in der Kombination mit Oliver Bearman wirklich toll, muss man sagen. Also Ayao Komatsu macht einen unglaublichen Job. Also fast das Gefühl, seitdem er da in der Position ist, kann er viel, viel mehr mit Haas erreichen als die Vorgänger oder als der Vorgänger. Das muss man sagen. Also herzlichen Glückwunsch an der Stelle an ihn, weil das ist wirklich à la Bonheur. Was hat mich noch überrascht? Eigentlich nicht viel. Man könnte sagen, ich hatte irgendwie das Gefühl, dass McLaren, die sind ja eher eine negative Überraschung. Also wir haben mal darüber gesprochen und ich hatte irgendwie das Gefühl von vornherein, dass da dieses Jahr, dass sie nicht um die WM fahren werden, weil sie einfach im letzten Jahr schon zu viele Schwächen gezeigt haben, wenn das Auto nicht so funktioniert hat. Das ist dann die andere Überraschung.
Wie fandst du die relativ harten Aussagen von Andrea Stella, der ja fast schon so tat, als würde Mercedes was zurückhalten beim Antrieb?
Ja, also es steht keinem gut sowas, ne? Weil im letzten Jahr haben sie dann gewonnen und irgendwie hatte man das Gefühl, dass egal wer, auch nur Mercedes und selbst Toto Wolff, happy, also ich meine, klar, wer hätte lieber selber die WM gewonnen, aber ich finde, man ist da fairer mit umgegangen, als Andrea Stella das jetzt gemacht hat. Also von dem her, im Übrigen Williams ja auch, James Faust, also nicht gerade die schönste Art und Weise, zumal man auch einfach klarstellen muss, also ich bin jetzt hier nicht der Anwalt von Toto Wolff, aber nochmal, Toto Wolff hat damit gar nichts zu tun. Die Entscheidungen werden von Mercedes selber getroffen, wer was wie wo. Natürlich ist Mercedes das Team in der ersten Reihe, wenn es Neuigkeiten gibt, aber das liegt nicht daran, dass man den anderen Teams das nicht geben will, sondern bei uns bei Toyota war es auch so. Wir haben das zuerst mal ausprobiert, ob das überhaupt hält, so wie gedacht. Und ich meine, man gibt ja keinem Kunden einen Motor, wenn man nicht weiß, ob das alles funktioniert. Das heißt, dann fährt das Team zuerst 1-2 Tage und dann war doch immer, kommt es dann rüber zum anderen. Und ich finde, das ist in der Kommunikation unglücklich gehandelt worden von beiden Teams, also in dem Fall McLaren und Williams. und dann so eine Unsportlichkeit so ein bisschen vorzuwerfen, indirekt an Mercedes, die dann eh schon einen schweren Start hatten mit der Kompression. Und was war es noch? Da war noch ein zweites Thema. Auf einmal, was war es denn? Kompression und es gab zwei Themen. Das Benzin, genau.
Kraftstoff.
Da war eh schon irgendwie so eine Art Kampagne auf einmal. Und dann finde ich als Partner, der auch gerade Weltmeister geworden ist mit Mercedes, kann man sich anders äußern.
Ja. Ja,
jetzt also kommt ganz kurz, Vorsprung durch Technik muss man sich auch erarbeiten, oder?
Ja, aber das ist ja.
Das gibt Neid.
Ja, gut, natürlich, ich verstehe das. Andreas Zeller zum Beispiel, man kenne ich ja auch sehr lange und ich mag ihn auch total, aber er ist natürlich unheimlich verbissen. Ja, und natürlich wurmt ihn das, dass er jetzt überwindet, er weiß selber, das Auto funktioniert nicht so gut, die Fahrer sind nicht happy. Und das ist ja ein hart, langer Weg. Ja, und dann auch noch, wenn der gleiche Motor ihm um die Ohren fährt, fehlt leider diese Ausrede, dann muss man sich halt was einfallen lassen. Ich glaube, da kam man dann drauf, dass es daran gelegen sein könnte, haben könnte, dass er den Motor ein paar Tage später bekommen hat.
Was mich interessieren würde, man sagt ja immer, Max Verstappen ist ein Fahrer, der den Unterschied machen könnte. Dein Bruder war einer, du wahrscheinlich auch, Senna war einer. Noch ist er jetzt Weltmeister geworden. Ist er Weltmeister geworden, weil er so gut ist? Also gut ist er, oder weil das Auto auch so gut war. Piastri genauso. Wie soll man die jetzt irgendwie einordnen? Das ist für den Fan auch ganz schön schwierig jetzt.
Nicht nur für den Fan, sondern in dem Fall auch so ein bisschen für mich, weil der McLaren war ja gar nicht immer so gut, aber man hatte das Gefühl, dass manchmal hat das super geklappt, auch für Norris, aber dann gab es da wieder so Ausreißer, wo es eben nicht geklappt hat, zumindest am Anfang der Saison im letzten Jahr. Deshalb echt schwer zu sagen, ob es ein One-Off bleibt. A la Jensen Button, sage ich jetzt mal, oder
ist mir auch gerade eingefallen.
Wo du sagst, okay, trotzdem in dem Jahr hat er profitiert, weil das ganze Team so zusammengepasst hat mit dem Ross Brown, mit dem doppelten Diffusor und solche Geschichten. Aber ich muss sagen, mich hat er trotzdem, finde ich, dass Norris im letzten Jahr sich schon definieren konnte, aus einer schweren Phase rauszukommen und das Ding dann nach Hause zu fahren. Das muss man erstmal machen. Also da hat er dann schon das gut gemacht.
Okay.
Ja, so, dann jetzt geht's nach Japan. Ihr berichtet auch mit Sky dann wieder. Bist du live vor Ort oder nein?
Nein, also ich werde aus München kommentieren. Das war immer so geplant. Was jetzt neu dazu kam, weil wir zwei Rennen erstmal nicht übertragen und die Saison neu ist, wird Timo jetzt vor Ort sein. Das war erstmal nicht geplant, weil man natürlich auch finanziell ein paar andere Dinge gemacht hat oder Prioritäten gesetzt hat, die jetzt offen sind, wo man ein bisschen was ausgeben kann. Und dementsprechend ist Timo, Peter vor Ort. Sascha und ich werden das Heimstudio hüten. Schöne Sache ist das, morgens um 2 Uhr aufstehen, ins Studio fahren. Das ist immer so ganz oben auf meiner Prioritätenliste.
Ja, super, ja.
Ja, das ist so etwas, also ich will nicht gerade sagen, Zähne ziehen ist schöner, aber es ist wirklich so, am Anfang, es geht eigentlich ganz gut, aber dann die Emotionen manchmal rüberzubringen, gebe ich zu, ist so morgens um 3 nicht so leicht oder 2.
Ja, aber dafür hast du doch Sascha, oder?
Ja, nee, wir ergänzen uns da ganz gut, aber auch der ist dann immer mal müde. Aber es ging beim letzten Mal erstaunlich gut, als wir im Studio waren, also in Melbourne. Bin mal gespannt, wie es diesmal ist. Freue mich schon drauf.
Ja, super. Also wir werden dir auf jeden Fall, dir und Sascha und dem Peter und dem Timo gerne zuhören am Wochenende und unsere Zuschauer auch. Und damit sagen wir danke, dass du dir wieder Zeit für uns genommen hast und wünschen dann auf jeden Fall viel Spaß am Wochenende.
Danke auch, hat Spaß gemacht.